Es ist ja unsere Base hier und bevor ich etwas mitteilen möchte vom Wort Gottes, will ich noch einen kurzen Videoclip zeigen, aber davor möchte ich euch nochmal von ganzem Herzen danken, dass wir diese Arbeit tun dürfen unten vor Ort. Denn ohne euch, ohne euer Gebet, ohne eure finanzielle Unterstützung, ohne euer Dazutun könnten wir die Arbeit nicht tun, die wir tun. Ich meine, es ist immer so, dass wir eine Menge Artillerie hinter uns brauchen, damit du vorne kämpfen kannst. Und ohne euch könnten wir das nicht machen. So einfach ist das. So, ihr seid Teil dessen, was Gott dort in Bulgarien tut, und ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Dieser Videoclip ist nur sehr kurz, der ist nur eine gute Minute, der wechselt auch sehr schnell mit den Bildern und ich habe den gestern schnell zusammengeschnitten. Genießt das einfach, und das ist hauptsächlich, geht es darum, was wir im letzten halben Jahr etwa gemacht haben. Großteil davon ist natürlich die Baustelle der Terrassenerweiterung, wo Hannes uns Gott sei Dank darauf gebracht hat, dass er gesagt hat, bevor ihr die dritte Etage im Haus baut als Gebetsraum, müsst ihr erstmal da oben Platz schaffen, weil unser Haus hat halt keinen Keller. Und wir haben immer sehr viel noch, wie sagt man, Bagage, also unnützes Zeug wie Koffer, Winterreifen, Schlafsack und so weiter, was alles oben ist, was du nicht täglich brauchst, aber trotzdem hilfreich ist. Also genieß das einfach. Ja, das ist das ganz in Kürze. Wir sind ja noch ein bisschen hier. Wir haben auch noch ein Buch erstellt, wer das nachher einsehen möchte, so was gelaufen ist im letzten Jahr. Wir haben noch Fotos auf dem Laptop. Wir sind also noch einige Zeit hier. Ich glaube, den nächsten Termin haben wir am Dienstag in Peine. Insofern sind wir noch ein bisschen unter euch. Ja, als Hannes uns das schickte, das Thema 5015, was wir alle, die meisten, denke ich mal, von klein auf kennen, die in der Gemeinde groß geworden sind, ist das oftmals so ein Ruf oder ein Wort, rufe mich an in der Not, ja, und so, wenn ich dann die Not habe, dann rufe ich Gott an, dann bete ich, und wenn ich die Not nicht habe, dann bete ich nicht. Und vor vielen Jahren, oder ja, das 20, 25 Jahre, hatte ich mal von Lüdenscheid in einer Zeitschrift ein Zitat gelesen über die stille Zeit, über das Gebet. Und so, jeder macht es, keiner rafft es. Ja, also jeder macht es, aber keiner kriegt das irgendwie auf die Reihe. Ja, und es wird dann viel darüber geredet. Und als Hannes mir dann so ein Outline geschickt hat, habe ich gedacht, lieber Hannes, wie viele Sonntage gibst du uns denn, darüber zu sprechen? Ja. Weil über Gebet kannst du sehr viel sagen, und unser Herz ist ja ein Gebetshaus zu haben. Wobei ich sagen muss, es ist noch vieles in der Vision. Also ist noch nicht längst nicht das, was ich gerne sehen würde. Wir sind also noch irgendwo am Anfang der Dinge, sage ich mal. Und bevor ich über Gebet spreche, möchte ich beten mit uns. Heiliger Geist, ich bete, dass du das Wort wirklich nimmst und aufschließt. Ich brauche deine Gnade. Ich bin abhängig von dir, Heiliger Geist. Und ich bete, dass du wirklich den Hörenden Gnade gibst. Und dass du da bist und für jeden Einzelnen austeilst, was er braucht heute Morgen. Dass du den Hörenden Gnade gibst. Und Gnade gibst, dass das, was du sagen möchtest durch mich, dass es gesagt wird. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart heute Morgen. Ich danke, dass du da bist. Ich segne jeden einzelnen meiner Geschwister im Namen Jesu. Amen. Amen. So, wir werden uns heute Morgen ein bisschen abwechseln. Ich muss mal gucken. Ich habe mir einiges aufgeschrieben, was ich davon sagen, wie weit ich durchkomme. Ja, wir haben ja auch nicht den ganzen Tag hier Zeit. Also Psalm 50, 15, rufe mich an in der Not. Und als ich das so die Tage nochmal neu aufgeschlagen habe, wenn du den ganzen Kontext siehst, ja, das ist ja nicht nur ein Satz in dem Psalm, sondern da stehen ja auch Verse davor und dahinter, ist es ja eigentlich, fängt es ja an mit Vers 13, wo es heißt, opfere Gott Dank, bezahle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Das ist Vers 13 bis 15 im Psalm 50. Und wenn man das genau guckt, ist es eigentlich viermal, sind wir aufgefordert, was zu tun. Es ist nämlich, opfere Gott Dank, Vers 13, bezahl dem Höchsten deine Gelübde, rufe mich an in der Not und dann sagt Gott, so will ich dich erretten und dann wird er, und du sollst mich preisen. Es ist eigentlich, in diesen zwei, drei Versen ist es viermal unser Teil gefragt und einmal tut Gott was. So, eigentlich wartet Gott auf unsere Initiative, auf unser Aktivsein. Ja? Gott Dank zu opfern, dem Höchsten die Gelübde zu zahlen, anzurufen Gott und dass wir Gott ehren. Das wäre es vorweg im Ganzen. So, es geht in erster Linie eigentlich um uns und nicht um Gott. Und so die heutige Frage ist über Gebet und man könnte so viel sagen über Gebet. Was ist Gebet? Welche Arten von Gebet gibt es? Hindernisse zum Gebet? Braucht Gott überhaupt unser Gebet? Also manche sagen, naja, Gott ist allmächtig und Gott ist souverän. Er sitzt da oben und ich bin hier unten und was hat das überhaupt? Bin ich überhaupt wichtig im Ganzen? Um das vorwegzunehmen, ja, wir sind sehr wichtig. Gott hat sich entschieden, durch uns zu handeln, durch uns Menschen. Es ist nicht so, dass Gott da oben sitzt und wir sind da unten irgendwo und das Weltgeschehen läuft irgendwie so dahin. Nein, Gott möchte durch Menschen handeln. Er hat immer durch Menschen gehandelt und er wird es auch in Zukunft tun. Amen. Danke für das Amen. Ja, ihr könnt ruhig Amen sagen, das ist gut. Gott hat sich entschieden, uns mit hineinzunehmen in den ganzen Heilsplan. Ich meine, Gott hat seinen Sohn Jesus gesandt als Retter und er ist der einzige Retter, er ist der einzige Heiler, aber er möchte durch uns wirken. Es fällt nicht einfach irgendwas vom Himmel, sondern wir sind involviert in dem Ganzen. Und ich habe mich dann heute Morgen darauf bewusst konzentriert, warum beten wir eigentlich? Also das ist das erste Thema heute Morgen, dieser Block Gebet. Warum? Und das ist eine gute Frage, sich das zu stellen, weil wir müssen immer wissen, was wir tun und warum wir das tun. Ja? Also Gebet, ja, wir tun das irgendwie morgens in der Gemeinde und da betet der Pastor oder der Gemeindeleiter und dann beten wir vielleicht einmal im Monat im Gebetstreffen oder wie auch immer. Also warum beten wir? Und das eine ist, ich habe mir 8 oder 9 Punkte aufgeschrieben, dass das eine ist, Gebet ist zunächst eine Aufforderung, ganz banal oder ganz praktisch gesagt, eine Aufforderung von Gott an uns. Im Psalm 50, 15, rufe mich an, das ist eine Aufforderung an uns. In 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 17, da steht, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus für euch. Betet ohne Unterlass, das ist eine Aufforderung an uns, betet ohne Unterlass. 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 4, das kennen wir eigentlich auch, trotzdem will ich das nochmal kurz vorlesen. Da steht drin, wenn, ich habe es aufgeschrieben, 1. Timotheus 2, Vers 1, da steht, ich ermahne vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Das sagt er ganz klar, ich ermahne vor allen Dingen. Nicht ich empfehle oder es wäre ja nett, wenn ihr das tut, sondern ich ermahne vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige. Heutzutage oftmals würde man das so lesen, oder es ist leider in der Praxis oftmals so, dass Menschen sagen, ich finde es gut, dass wir über unsere Politiker, über unsere Herrscher, dass wir ordentlich lästern, dass wir ordentlich kritisieren. Das ist leider auch in Bulgarien nicht anders, dass viele Christen sagen, ja, die da oben und so weiter. Aber die Bibel sagt was ganz anderes. Ich ermahne vor allen Dingen, dass wir Fürbitte tun für die Könige, für die, die in Hoheit sind. Ich sage immer, unsere Minister und Kanzler und wie sie alle sind, das sind keine Supermänner. Das sind Menschen wie du und ich. Und sie brauchen dringend Gebet. Sie brauchen dringend, dass sie Weisheit hören vom Himmel. Das sind keine Leute, die irgendwie ein Konzept haben, offensichtlich, sondern es sind Menschen wie du und ich, die Gebet dringend brauchen. So, in erster Linie ist Gebet, warum beten wir? Weil es das Wort sagt, weil es uns auffordert. Und willst du das Beispiel jetzt mal kurz sagen oder später? Da steht hier jedenfalls laut Konzept. Wir wechseln uns ein bisschen jetzt ab mit praktischen Beispielen und dem Wort, gell?
Genau, ich wollte einfach ein Beispiel sagen, und zwar, als wir nach Bulgarien kamen, 2002, war es so, dass ich eine Weile schon aus Bulgarien raus war, aber wir haben gedacht eigentlich, nachdem wir so das ganze Landschaft uns angesehen haben, dass etwas unbedingt geschehen muss, und wir mussten irgendwo anfangen. Klar, es gab einige Gemeinden und die haben ihre Gebetstreffen gehabt, wobei ich sagen muss, oftmals die Gebetstreffen waren halt um die eigenen Nöte der Gemeinde, aber selten halt um für das ganze Land oder für die Stadt. Und das, was wir irgendwann dann gespürt haben, dass wir etwas tun müssen. Und das war, dass wir, vielleicht für manche klingt das ein bisschen komisch, aber wir haben gespürt, dass wir einfach an allen Ausfahrten von Burgas fahren sollen und dort die Ausfahrten salben, sodass alles, was rauskommt aus Burgas, zum Segen dient und alles, was reinkommt in Burgas, auch zum Segen dient. Und in dieser Zeit hatten wir einen Bürgermeister, der war noch von der kommunistischen Zeit, und der hatte also die ganze Wirtschaft hat er so geblockt einfach, so dass praktisch die ganze Geldwäscherei, Mafia-Geschäft, alles ganz gut einfach getan werden konnte. Und wir haben gedacht, wir müssen irgendwas tun und wir können nichts anderes tun außer beten. Aber wir haben festgestellt, Gebet ist eine mächtige Waffe. Es dauert manchmal ein bisschen länger, als wir uns denken würden oder wünschen würden, aber es wirkt. Das, was ich sagen kann jetzt als Gebetserhörung, ist, dass nach so vielen Jahren, also wir sind an allen Ausfahrten der Stadt gewesen, haben wir dort die Straßen gesalbt, haben wir nochmal gebetet und wirklich Gottes Königreich in die Stadt ausgerufen. Und dann, jetzt Jahre später, letztes Jahr zum Beispiel, zum ersten Mal hatten wir einen Marsch für die Familien. Wir hatten in Offenheit die Bibel lesen können, was früher nie möglich wäre. Wir haben einen guten Zugang zu dem Bürgermeister mittlerweile, der jetzt von den Demokraten ist und sehr offen für die Gemeinden ist und überhaupt für die charismatischen Gemeinden, weil der frühere hat sie auch für die orthodoxe Kirche gestellt, aber im Grunde genommen war halt nur, hat sich nur einfach so genannt, halt, dass er dafür steht. Und wir können sehen, dass es wirklich so eine Offenheit in der Stadt ist für das Wirken Gottes. Ich werde euch später nochmal erzählen von anderen Dingen, die laufen konnten, nur wir glauben, weil Gebet stattgefunden hat. Wir glauben auch nicht, dass wir die Einzige waren, die gebetet haben. Wir haben wir haben eine Gebetsgruppe, mit der wir beten und mit der wir glauben, dass Gott uns berufen hat, wirklich für das Land und für die Stadt zu beten. Aber es gibt auch Gemeinden, die mittlerweile sehr offen sind und offen einfach für das Land beten. Wir glauben aber, dass das gemeinsame Gebet wirklich vieles vermag, so wie das Wort Gottes spricht. Und wir glauben auch, dass Gott nicht zufällig uns an einem Platz stellt. Ich glaube schon, dass er uns an einem Platz stellt, weil er einen Plan mit uns hat. Und er möchte uns gebrauchen, um diesen Platz zu verändern und wirklich Gottes Herrlichkeit dort sehen zu können.
Amen. Amen. So, das Erste ist also, wir beten. Warum? Weil es eine Aufforderung an uns ist. Ganz einfach. Der zweite Punkt ist, warum beten wir? Weil Gottes Wille geschehen soll hier auf dieser Erde. Gottes Wille soll geschehen hier auf dieser Erde. Gott hat seinen Sohn nicht gesandt für uns zur Errettung und dann gehen wir in den Himmel und alles ist schick. Alles, dafür sind wir nicht errettet. Wenn das Ziel wäre, dass wir errettet sind, dann sagte einer unserer Bibellehrer, dann könnten wir nach unserer Rettung auch in den Himmel gleich gehen. Dann könnte jemand mit der Pistole kommen und dich erschießen und du gehst in den Himmel. Wenn das unsere Mission ist. Ja? Wenn wir nicht darüber hinaus denken, dass wir mehr als nur errettet sind, weil es nicht sehr viele Unerrettete noch gibt, weil es ganz viele Menschen gibt, die das Wort Gottes nicht haben. Wir haben beide den Kairos-Kurs gemacht, jetzt dieses Jahr als Leitungskurs. Das heißt, wir haben dieses Zertifikat, ist egal, was auch immer. Wir dürfen solche Kurse leiten und die gibt es in der ganzen Welt. Das ist ein Mobilisierungskurs, dass Christen sehen, es gibt noch viel mehr als die Errettung. Viele Christen sehen so, ich bin gerettet, ich komme in den Himmel, Halleluja. Aber Gott sagt zu Abraham, ich will dich segnen, erster Teil, und du sollst ein Segen sein. Und den zweiten Teil, dass wir ein Segen sein sollen für andere, haben viele Christen nicht geschnallt, haben viele Christen nicht auf den Schirm. Es gibt fast 7000 unerreichte Volksgruppen. Nur das am Rande, das ist ein ganz eigenes Thema, noch Thematik für sich. Es gibt fast 7000 unerreichte Volksgruppen. So, Gottes Wille soll geschehen auf dieser Erde. Matthäus 6, Vers 10, kennen wir alle, das Vaterunser. Und die Jünger haben, wenn man guckt in Lukas 11, Vers 1, obwohl sie lange Zeit mit Jesus unterwegs waren, Tag und Nacht, sie haben gefragt, Herr, lehre uns beten. Offensichtlich waren die Jünger, obwohl sie Jesus beobachtet haben, obwohl sie ihn gesehen haben, haben sie gesagt, lehre uns, wie sollen wir eigentlich beten? So offensichtlich, wie auch Johannes seine Jünger gelehrt hat, gibt es eine Lehre über Gebet. Und ich bin froh, dass ihr das als Gemeinde jetzt einen Monat etwa, ne, habt ihr eine Serie über Gebet. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und toll, weil es offensichtlich darüber noch viel zu sagen gibt. Und in Matthäus 6, Vers 10, wir kennen das alle, es fängt an, das Vaterunser, fängt an, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. So, der Wille Gottes soll geschehen im Himmel wie auch auf dieser Erde. Der Wille Gottes soll sichtbar werden hier in unserem Land, in dem Weltgeschehen, in dem Ganzen. Und oftmals, wir betrachten Gebet so als etwas Isoliertes, so als etwas vielleicht Privates, als etwas, naja, das ist irgendwie Sonntagmorgen und wenn ich dann in meiner stillen Zeit bin oder wenn ich einen Parkplatz brauche, Gott hilf mir, ich brauche einen Parkplatz, ja. Und dann manchmal funktioniert das, dass du einen Parkplatz findest, manchmal funktioniert es auch nicht. So, aber wir brauchen noch mehr Erkenntnis, was Gebet eigentlich ist. Und Gebet ist nicht etwas Mystisches, etwas so, was für Profileute ist, sowas für irgendwie sondern es ist für jeden Einzelnen von uns. Und Gott möchte seinen Wille geschehen lassen auf dieser Erde. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das Dritte, warum beten wir? Gebet ist eine Waffe. Gebet ist eine Waffe, Epheser 6. Epheser 6, ab Vers 10 und folgende. Darin steht, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen sollen. Und da kommen wir zur nächsten Folie. Das war dieses Bild, ne, mit der. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Wenn nicht, können wir auch das Licht ausmachen, weiß ich nicht. Aber ich finde, das habe ich letztens zugeschickt bekommen von jemandem. Und ich habe gedacht, das bringt es genau auf den Punkt. Wenn wir beten, passiert nämlich Folgendes. Wie du dort siehst, das ist natürlich eine sehr gute Illustration aus Epheser 6. Wenn du betest und denkst, ja, wer bin ich schon? Ich bin irgendwo hier in Nordheim oder in Dorf XY oder irgendwo und ich bete, was kann es bewirken? Und wenn du genau guckst auf diese Person, du siehst hinten im Schrank, in dieser Spiegel, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, dass es die Hand Jesu auf uns liegt. In dem Augenblick, wo wir beten, wo wir uns Zeit nehmen und die Zeit rausschneiden für Gott, er streckt seine Hand aus zu uns. Er legt seine Hand auf uns und dann siehst du diese Person, die da kniet und hat die Waffenrüstung Gottes an. Das ist genau das, wenn wir beten, was passiert. Ich finde das so ein ausdrucksstarkes Bild, Illustration, was passiert, wenn wir beten. Ja, und wenn du das guckst in Epheser 6, Vers 18, da haben wir jetzt nicht so die ganze Zeit, so das durchzulesen, aber du hast das Schwert des Geistes in der Hand. Du hast den Helm des Heils auf dir und du hast den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und das ist einfach so toll, finde ich. Gebet ist eine Waffe. Paulus ermahnt die Gläubigen, das Gebet als Waffe zu sehen und geistliche Schlachten zu schlagen. Und wenn wir unseren Alltag bestreiten wollen, wenn wir durchhalten wollen, wenn zum Beispiel eine Situation der Angst auf uns kommt, ja, der Chef sagt zu dir, ja, morgen, nächste Woche will ich dich sprechen zum Beispiel. Und du denkst, was will der Chef von mir? Muss ich jetzt gehen? Kriege ich weniger Geld? Ja, da kommen 1000 Gedanken als Beispiel. Und dass wir dann diese Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam Christi, dass wir den Helm des Heils auf uns haben und sagen, Gott, du bist mein Versorger. In dem Beispiel, du bist derjenige, der letztlich mein Chef ist und der mein Arbeitgeber ist. Es ist letztlich Gott, es ist nicht dein Chef. Dürfen wir nie vergessen. Der Chef über dir, der ist auch nur ein Mensch, der eingesetzt ist von Gott. Und es geht letztlich darum, wem gegenüber bin ich eigentlich Rechenschaft schuldig? Wem gegenüber bin ich eigentlich? Vor wem stehe ich? Letztlich nicht vor meinem Chef. Und es ist immer noch Gott, der etwas aufmacht oder zumacht. Es ist nicht der Chef. So, und Gebet ist eine mächtige Waffe. Und ich lasse das jetzt einfach im Hintergrund mal stehen, dieses Bild, weil ich denke, das eine sehr gute Illustration ist, was Gebet bewirken kann. Dass Gebet eine mächtige Waffe ist. Als nächster Punkt ist, durch Gebet soll Gott verherrlicht werden. Warum beten wir? Weil Gott groß gemacht werden soll. Und Psalm 50, 15 heißt, rufe mich an in der Not, ich will dich retten und was? Und du sollst mich preisen. Das ist oftmals ein Teil, den wir leider vergessen, wenn wir dann Hilfe erfahren haben, dass wir Gott vergessen zu danken oder zu preisen. Nicht nur Gott, ich danke dir, du hast mich bewahrt, fertig, aus, sondern dass wir das täglich nur uns bewusst sind, dass es Gottes Gnade ist. Ja, du kannst jeden Morgen neu danken, dass du dein Auge aufmachen kannst, dass du deinen Finger bewegen kannst. Du kannst jeden Abend danken, dass du gesund im Bett liegst. Gestern auf der Herfahrt von Bückeburg über Hameln Wir hatten gebetet, vielleicht eine halbe Stunde im Auto, einfach in Zungen und auch nochmal dieses Wochenende unter Gottes Schutz gestellt, auch auf der Straße. Und in Hameln fahre ich da, ich hatte grün und ein Radfahrer kam von rechts, der hatte auch grün, ich hätte eigentlich warten müssen, der kam so hergeschossen und es war wirklich Gottes Gnade, dass wir den nicht überfahren haben. Es war Gottes Gnade, nichts anderes. Und immer wieder dankbar zu sein und sagen, Gott, es ist du, du bist mein Versorger, du bist meine Hilfe, du bist derjenige. Im Psalm 117, Vers 1 heißt, lobet den Herrn alle Heiden, preist ihn alle Völker. Offenbarung 15, Vers 4. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen preisen? Denn du allein bist heilig, denn alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Durch Gebet soll Gott verherrlicht werden, er soll groß gemacht werden, wenn er ist der Einzige, dem allen Lob und alles, alle Ehre gebührt. Wolltest du noch was sagen mit der Salmung? Das
Beispiel? Genau, ich wollte euch noch von einer Gebetserhörung erzählen. Und zwar, wir hatten in Burgas vor ungefähr 10 Jahren einen Festival, es hieß Spirit of Burgas. Und es war ein Festival, der wurde von der Stadt organisiert und da wurden verschiedene Bands eingeladen und die konnten an 2, 3 Nächte richtig sich austoben in Burgas. Nun, das fanden wir gar nicht so schön, weil wir dachten eigentlich, die Stadt soll eigentlich, in dieser Stadt soll die Herrlichkeit Gottes sichtbar sein und dadurch war es wirklich, also war es so ein Chaos. An manchen Abenden, also praktisch der Alkoholkonsum hat sich erhöht, der Drogenkonsum hat sich erhöht. Auf den Strand gab es Prostitution, alles, was man sonst sich überlegen kann und sonst sich vorstellen kann, konnte dort stattfinden. Und wir hatten es, ich glaube, 2 Jahre hintereinander hatten wir es im Sommer und wir haben gedacht, das geht einfach nicht. Wir möchten das nicht einfach in unserer Stadt haben. Und da haben wir irgendwann am Anfang des Jahres angefangen zu beten, einfach, dass dieser Festival nicht mehr stattfindet. Und in dem Sichtbaren war es einfach unmöglich, dass es einfach gecancelt wird. Es war schon 2 Jahre und die Politiker haben es geplant, dass es nochmal stattfindet, dass es immer wieder, dass es eine Tradition in Burgas ist. Natürlich sind viele Touristen dazu gekommen und noch Leute aus dem Landesinnern. Und also menschlich hat es gar nicht ausgesehen, dass irgendwas verändert werden konnte. Nun, es hat sich geändert. Es waren die 2 Jahre, wo es stattgefunden hat und es findet nicht mehr statt. Ich weiß es nicht warum, ich weiß nicht aus welchem Grund, aber es wird nicht mehr stattfinden. Nicht nur das, seit dem letzten Jahr haben die Gemeinden, es gibt ein Sommerkino, wo es halt Open Air ist und da durften letztes Jahr zum ersten Mal christliche Bands diesen Saal bekommen und Jesus Christus erheben. Es war einen Abend, wo einfach Lobpreis zu Gott erhoben wurde in der Stadt. Das hat nie bis jetzt stattgefunden. Nie konnte man so diesen Theater, was meistens für irgendwelche kommerzielle Zwecke gebraucht wird und nie für irgendwie Gottesdienste oder sowas ähnliches. Da passen 2000 Leute und der Theater war voll. Und nicht nur das, der Bürgermeister war so begeistert von der ganzen Sache, dass er es zugesprochen hat, dass dieses Jahr dieser Theater kostenlos zur Verfügung steht für die Gemeinden, dass sie nochmal diesen Lobpreisabend haben können. Wir glauben, dass Gott wirklich Wunder tun kann. Und wir glauben, dass unsere Städte, so wie Stefan gesagt hat, wirklich die Herrlichkeit Gottes erleben dürfen. Und ich kann euch nur ermutigen, einfach zuzugucken, wo es Dinge gibt, die nicht nach dem Willen Gottes sind und mutig einfach dagegen zu beten und einfach und dagegen zu stehen, weil wir glauben, dass Gott auf unserer Seite ist, genauso wie auch auf diesem Bild. Wir glauben, dass Gott uns ganz anders sieht. Wir sehen uns aus als ganz normale, einfache Beter, die da niederknien, von keinem gesehen, aber das zählt nicht, weil Gott einen ganz anderen Blick hat und das zählt vor Gott.
Übrigens, jetzt haben sie in Burgas letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon eine Umfrage in Bulgarien gemacht und Burgas, wo wir leben, ist erwählt worden als der beste Platz in Bulgarien zu leben. Ja, das kommt nicht von ungefähr und das ist nicht, weil wir sagen, wir haben dafür gebetet, sondern das ist einfach, was Gott tut. Ja? Die haben infrastrukturmäßig, die haben sonst, die haben so viel aufgeholt. Und diese Sachen im Sommertheater, das ist beste Lage, das ist direkt am Strand, 5 Kilometer Park, da ist Top Location ist das für dieses christliches Konzert. Ganz toll. Ein weiterer Grund, warum tun wir beten? Weil Jesus ein Beispiel für uns war. Jesus selbst als Sohn Gottes, der als Retter kam, er hat viel Zeit im Gebet verbracht. Wenn du studierst, wie oft er sich zurückgezogen hat, wo er in die Stille ging, wo er abseits gegangen ist. Und wenn Jesus das schon nötig hatte, wie viel mehr wir. Wenn Jesus als Sohn Gottes es nötig hatte, sich zurückzuziehen von Menschenmassen, von seinen Jüngern, von seinen engsten Leuten, die Tag und Nacht bei ihm waren, wie viel mehr wir. Lukas 4, Vers 42, als es Tag geworden war, ging er hinaus an einen abgelegenen Ort. Lukas 5, Vers 16, er ging an einsame Orte und betete. Lukas 6, Vers 12, er verharrte die Nacht im Gebet. Wenn Jesus das nötig hatte, was denken wir, dass wir es nicht nötig haben, im Gebet zu bleiben? Und wir machen das auch mindestens einmal, jetzt versuchen wir es im Monat bei uns zu machen, Gebet, so dass wir auch des Nachts beten. Nicht die ganze Nacht, das klappt noch nicht, aber so von 9 bis 1, 2 Uhr morgens. Ich sage, nachts machen die Leute alles Mögliche. Ja, die machen irgendwelche wilden Partys, die machen irgendwelche okkulten Sachen, die gucken irgendwelche Fernsehsendungen, was weiß ich was. So, gerade nachts ist eine optimale Zeit zu beten. Und heutzutage, wir können so abgelenkt sein in unserer heutigen Zeit durch Veranstaltungen, durch Menschen, durch das ganze, die ganzen Medien, Facebook, WhatsApp und Co. Das ist extrem heutzutage, was wir ausgesetzt sind. Und ich habe gedacht, zu Jesu Zeiten, da gab es kein Telefon und kein Internet. Es gab nur die Menschen und die Nöte und trotzdem zog er sich zurück. Wie viel mehr heute, wo wir außer den Menschen den ganzen Medienkram haben, ja, du hast ständig, es gibt Leute, die gehen abends mit dem WhatsApp ins Bett und gucken nach und den nächsten Morgen das Erste ist, dass sie WhatsApp gucken, was läuft. Ja. So in der heutigen Zeit mehr denn je haben wir es nötig, dass wir uns zurückziehen und dass wir uns wirklich Zeit nehmen, vor Gottes Thron zu sein. Jesus hat es nötig und wie viel mehr wir selber. Und wenn man Hebräer studiert, Hebräer 4, Vers 5, da steht auch, dass wir in Jesus einen großen hohen Priester haben, der sich für uns verwendet, der für uns eintritt im Gebet, der für uns sich verwendet und eintritt für unsere Schwachheiten. Das ist jetzt ein Kapitel für sich, Hebräer 4, Vers 5, aber in Ruhe könnt ihr das mal gerne studieren. Ein weiterer Punkt, das Gebet kommt aus dem Herzen, letztlich ist es. Es ist eine freiwillige Sache. Wir tun nicht beten, weil es eine Aufforderung ist, sondern letztlich in Konsequenz ist es, weil wir es brauchen, weil ich es gerne tue. Das ist mir viel das Beispiel ein oder die Tatsache. Wir sind jetzt verheiratet seit 93, ja, seit August 93 und es ist nicht so in einer Ehe, dass ich sage, naja, jetzt habe ich da eine Standesamturkunde, ja, die hängt da irgendwo, liegt da irgendwo, also bei uns liegt es in irgendwelchen Akten da irgendwie so sicher verwahrt. Aber es ist ja nicht so, dass ich darauf gucke und sage, oh, liebe Zeit, ich bin jetzt seit 26 Jahren verheiratet, jetzt sollte ich mit meiner Frau mal sprechen. Ja, kommt mir nie in den Sinn, habe ich nie drüber nachgedacht. Das ist was ganz Normales und Natürliches, dass ich mit meiner Frau spreche. Das ist was ganz, was ich gerne tue, wo ich gerne Zeit investiere, wo ich gerne mal sage, so jetzt alle Leute mal raus aus dem Haus, ich will mal Zeit mit meiner Liebsten alleine haben. Das ist eine ganz normale Sache und so soll es im Gebet eigentlich auch sein. Gebet ist letztlich nicht, Gott sagt das, tu das, ja, das auch, aber es ist letztlich, sollte es aus meinem tiefsten Innern kommen. Es sollte eine ganz natürliche Sache sein, dass ich zu Gott bete. Das sollte nicht so sein, dass wir sagen, hey, es ist jetzt Sonntagmorgen und jetzt sagt der Pastor, so, Fritz und Heinz, jetzt bete mal. Ja? Sondern das sollte völlig natürlich kommen. Das sollte völlig aus dem tiefsten Innern kommen. Und Jesaja 26, Vers 9 zum Beispiel, da schreibt der Jesaja, meine Seele begehrte deiner in der Nacht. Meine Seele, ja, unsere Emotion, unser Wille, das ist die Seele, begehrte deiner in der Nacht. So, Jesaja begehrte das, er sehnte sich danach. David sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So, es war ein natürliches Herauskommen aus dem Innern. Und es ist nicht etwas, was ich machen muss oder irgendwie, was mir jemand sagt oder weil es vielleicht der Pastor oder Gemeindeleiter sagt, sondern es sollte ein Fluss sein aus dem tiefsten Inneren. Ich sehe gerade ein Beispiel noch von Deborah und Mark Philipp. Steht hier.
Ach so. Wolltest du das sagen? Genau. Es geht um, dass das Gebet wirklich etwas Natürliches sein soll. Und ich glaube schon, dass auch in unseren Familien das Gebet etwas Natürliches sein soll. Unsere Kinder sollen es sehen, dass wir beten, dass wir Gemeinschaft mit unserem Gott haben. Und ich glaube, das ist der beste Beispiel. Jesus war ein gutes Beispiel darin. Er hat es vorgelebt. Und die Jünger haben es begehrt, einfach zu wissen, wie betet er, warum betet er so. Und ich glaube, wir sollen das auch vorleben, einfach in unseren Häusern. Und ich wollte euch zwei Geschichten erzählen, einfach. Wir waren einmal, wir sollten nach Bulgarien fahren, aber da war Krieg in Jugoslawien und wir mussten entweder über Rumänien fahren oder halt über Italien. Nun, es war Winter und über Rumänien wussten wir nicht, was für Straßen wir finden würden, also haben wir uns entschieden, wir fahren über Italien nach Bulgarien. Das ist eine etwas längere Strecke, es braucht auch ein paar Übernachtungen und die erste Übernachtung sollte jetzt in Italien stattfinden. Also wir fahren von Bückeburg los Richtung Italien und da sollten wir ein Fähreboot nehmen. Auf dem Weg nach Italien in Österreich war es so ein Schneesturm, dass wir gar nicht so schnell fahren konnten, also haben wir das Fähre verpasst. Und wir mussten irgendwo übernachten. Wir hatten aber keine Übernachtungsmöglichkeit zu der Zeit und Booking.com zu der Zeit funktionierte auch nicht so. Also haben wir gedacht, wir müssen uns einfach umgucken, um etwas unterwegs zu finden. Haben wir auch tatsächlich was gefunden. Wir haben ein Bed and Breakfast gefunden und wir haben gedacht, eine Nacht übernachten wir dort und am nächsten Tag fahren wir weiter zum Fähreboot. Wir sind dort angekommen, es war ganz nett, haben wir die Leute dort kennengelernt und der Mann war auf einem Wheelchair.
Auf Rollstuhl.
Und wir sind ausgestiegen, haben wir uns kurz gesprochen und der Bohrer fing an zu fragen, was hat der Mann? Und ich habe ihr erzählt, dass er irgendwas mit den Füßen hat und nicht laufen kann und so weiter und so fort. Kann ich beten, sagt sie. Und ich habe gedacht, ach du liebe Zeit jetzt, die Leute sind Katholiken, jetzt erzähl ihnen halt, dass Deborah für sie beten kann. Aber nun habe ich gedacht, also wer weiß, vielleicht ist es von Gott. Nun habe ich ihnen erzählt, wir sind Christen, wir glauben an Gott und unsere Tochter möchte für ihn beten, ob sie beten darf. Er hat ihm die Hand aufgelegt und hat sie angefangen zu beten. Und ich musste natürlich übersetzen auch noch, so dass er halt nicht im Dunkeln ist. Naja, und hat sie gebetet. Wir wissen nicht, was geschehen ist, aber für sie war in dem Augenblick wichtig, dass sie halt für ihn betet. Genau, das war Teil unseres Lebens. Bei uns zum Teil. Genau, was war das nochmal? Mark Philipp hatte eine Zeit lang eine Iguane gehabt. Jemand hat es ihm geschenkt, grüner Leguan. Und der war verloren gegangen. Irgendwie ist er ausgebüxt und in dem Haus. Und wir hatten gedacht einfach, dieses Tier muss gefunden werden, bevor es wirklich kalt wird. Und in dieser Wohnung in Sarajevo damals, das war so kalt. Wir hatten diese alten Fenster und da pfeifte der Wind ständig. Und wir mussten dieses Tier finden. Wir haben gesucht, überall, wo wir es finden, wo wir suchen konnten. Und das Tier fand sich nicht. Und irgendwann hatten wir gedacht, also es bleibt uns nicht anderes übrig, wir müssten beten. Eigentlich hätten wir früher darauf kommen können. Aber naja, immerhin. Zu spät, aber nichts. Auf jeden Fall, tatsächlich. wir hatten aufgehört zu beten. Mark Philipp hat wirklich da eifrig gebetet, weil es war sein Tier und das war ziemlich eigentlich neu noch. Und wir haben kaum aufgehört zu beten. Und er ist hingegangen und hat ein Buch irgendwie so zur Seite gerückt und da war das Tier. Und das war für ihn schon eine große Gebetserhörung, weil es bedeutete, wenn wir das Tier nicht finden, das würde sterben, weil es einfach in der Nacht zu kalt war. Na gut.
Gebet sollte eigentlich was ganz Natürliches sein. Als wir jetzt eine Woche bevor wir gefahren sind, 3 Tage vorher, der Bauarbeiter, der seine 7 Sachen genommen hat und sich erstmal verabschiedet hat, soweit. Wir hatten die 2 Wochen immer während des Tages, wo er gearbeitet hat, wir haben ihn immer versorgt mit Kaffee und Tee und so weiter. Und wir haben mit ihm dann gebetet und dann haben wir gesagt, können wir für dich beten? Und dann haben wir gebetet und er sagte, wie, wo? Ich sage, hier auf der Terrasse, hier auf der Treppe, die noch gar nicht richtig fertig ist. Und dann haben wir gesessen mit ihm und haben gesagt, hast du dein Leben Jesus übergeben? Und da haben wir dieses Übergabegebet gesprochen. Wir haben mit ihm beten dürfen. Er hat gesagt, betet für mich, weil ich leide unter Spielsucht. Ja, der verspielt sein Geld in Automaten etc. Und das meine ich, mit Gebet sollte etwas ganz Natürliches sein. Muss ich sagen, ja, wir müssen uns jetzt in Kirche versammeln und irgendwie. Du kannst das tun im Bus, du kannst das tun mit einem Bauarbeiter, du kannst das tun mit wem auch immer. So, es soll ein Fluss sein. Zum Schluss, ich sehe schon, ich komme nicht durch alle Punkte. Ich wollte noch eigentlich Gott, warum tun wir beten? Weil Gott durch Fürbitte arbeitet. Weil wir Gottes Arm bewegen können. Und da komme ich schnell zu dem Schluss, wenn wir sagen, naja, bin ich überhaupt wichtig? Macht Gebet einen Unterschied? Macht Gott nicht sowieso in seinem souveränen Willen das, was er möchte? Psalm 106, Vers 23, da steht über das Volk, davor die Verse, das, was alles passiert ist, wo Gott sie durch die Wüste geführt hat, wo sie sich gegen Gott erhoben haben und wo Gott eigentlich auf das Volk ärgerlich war. Und da steht Psalm 106, Vers 23. Und er, Gott, gedachte sie, das Volk, zu vertilgen, wenn nicht Mose, sein Auserwählter, in den Riss getreten wäre vor seinem Angesicht, um seinen Grimm abzuwenden, dass er sie nicht vertilgte. Da steht, wäre Mose nicht gewesen. Das Volk wäre nicht mehr gewesen, wäre Mose nicht gewesen. Wenn Mose nicht eingegriffen hätte, wenn Mose nicht gestanden hätte, der Kontext ist ja aus 2. Mose 32, wo das Mose auf dem Berg ist. Er bleibt dort lange Zeit. Das Volk sagt, wo ist Mose hin? Wissen wir nicht, wir machen so ein goldenes Kalb. Und als Mose runterkommt und das sieht, und wo Gott dann sagt, in 2. Mose 32, da sagt Gott, ich habe die 2. Mose 32, Vers 9, Gott spricht zu Mose, ich habe dieses Volk beobachtet, es ist ein halsstarriges Volk, so lass mich nun, dass mein Zorn über sie ergrimme und ich sie verzehre, so will ich dich zu einem großen Volk machen. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn über dein Volk ergrimmen? Und dann Vers 14, der Schlüsselvers. Da reute dem Herrn das Übel, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Da reute dem Herrn das Übel, was er seinem Volk androhen wollte. Gott hatte einen Plan, das Volk zu vernichten. Und dann kommt Mose und sagt, stopp Gott. Das ist eigentlich, was in 2. Mose 32 steht. Und wenn man das mal genau studiert, später auch in Vers 32, 2. Mose 32, 32, kann man sich gut merken, sagt Mose, nun vergib doch ihre Sünde. Wo nicht, so tilge mich aus deinem Buch, was du geschrieben hast. Ich glaube, das ist die höchste Form von Gebet, dass wir Fürbitter werden und eintreten für etwas oder für jemanden. Und ich habe tiefen Respekt, also ich weiß nicht, ob ich so beten könnte, Gott, verändere du die Situation oder ändere das und wenn nicht, dann nimm mich aus dem Buch des Lebens. Das ist schon heftig zu sagen, gell? Und Mose trat zwischen quasi. Ein Fürbitter ist jemand, der zwischen einer Situation und Gott eintritt und sagt, Gott, greife ein. Gott, verschone dieses Land. Gott, tue dies. Und das ist eigentlich die höchste Form von Gebet. Weil das meiste Gebet ist, was wir tun, ist, Gott, hilf mir und segne mich und so weiter. Ein Fürbitter ist jemand, das ist eigentlich unser Lieblingsthema, ein Fürbitter, wenn das unser Leben ist, so eine Fliese hier, ja, und du bist als Christ in deinem Leben und du betest immer, Gott, hier ist, habe ich das Problem und da ist das Auto kaputt und hier ist jenes Problem und ich bete nie, ich bete immer in diesem Quadrat und hebe nie meine Augen auf und sehe, wo ist Gottes große Bild? Wo ist das Bild Gottes für diese Nation? Wo ist das Bild Gottes für diese Situation? Und wenn wir unsere Augen wegheben von diesem Quadrat und hochheben und darüber hinaus gucken, das ist ein Fürbitter. Und ich glaube tief und fest, dass in dem Augenblick, wo wir hinausgucken, uns erheben und beten für die Absicht und Pläne Gottes, dass sie kommen, dass sich Gott darum kümmert um dein Quadrat. Ich glaube das tief und fest. Und ich glaube auch, wenn Dinge sich nicht so verändern, wie wir das gerne hätten, wenn Situationen da sind, wo du über 20 Jahre schon betest und es verändert sich nicht. Was sich aber verändert, ist dein Herz und deine Haltung. Es ist immer, Gebet ist auch immer etwas, was zu tun hat mit unserer Veränderung unseres Herzens. Zum Schluss, ich muss aufhören, leider, ich will gerne weitermachen. Zum Schluss will ich noch eine Initiative vorstellen, was Gott weltweit momentan tut. Wir sind ja auch mit verschiedenen Gebetshäusern vernetzt. Und ich war vor 2 Monaten war ich in Bukarest mit Fürbittern aus Europa, die in die Länder gehen, die EU-Ratsherrschaft innehaben. Und dort wurde ein Gebetsprojekt vorgestellt, wellsofeurope.org, da sehen wir Europa. Und wo wir gerade von Europawahlen kommen, wie Gott Europa sieht, ich meine, das ist eine Europakarte. Und überall diese roten Punkte, das ist also eine Gebetsinitiative, die stattfindet dieses Jahr vom 21. bis 23. Juni, also in diesem Monat, im übernächsten Wochenende. Und dort überall, wo rote Punkte sind, an dem Wochenende treffen sich Christen zum Gebet. Und zwar ist es eine Initiative, die nennt sich europewells.org. Da könnt ihr im Internet gucken. An 60 Punkten etwa, an dem Wochenende wird gebetet, für eine neue geistliche Erweckung in Europa. Es wird gedankt für unsere geistlichen Vorfahren, zum Beispiel Herrenhut, wo Graf Zinzendorf gelebt hat. Und es wird gedankt und es wird Gott neu gebeten, dass er seinen Geist ausgießt. Und das nächste hier ist, glaube ich, sogar Bad Lauterberg, habe ich gelesen im Internet. Das sind überall Punkte, wo die roten Punkte sind, da wird definitiv gebetet. Und diese rosa Punkte, da ist es noch nicht sicher oder klar. Ich bin begeistert, was Gott weltweit tut, was Gott in Europa tut. Und wenn er es euch aufs Herz legt, an dem Wochenende zu beten, ihr organisiert euch irgendwie, das muss keine feste Form sein. Das ist wichtig einfach oder einfach ein Anliegen der ganzen Organisation, dass wir das zeitgleich tun, ob man das morgens oder abends oder mit 2 Leuten oder mit 5 ist, das ist nicht eine große Sache. Aber ich bin begeistert, was Gott tut, dass Menschen zeitgleich sich verbindlich aufmachen, um zu beten. Und das ist noch gar nicht mal so viel Punkte. Ich meine, es gibt sogar in Spanien, es gibt sogar in Frankreich. Aber ihr könnt da gerne, auch Hannes, er hat das auch im Internet gespeichert, diese Website-Adresse. Das ist leider nur in Englisch, aber da kann man auch genau gucken, welche Länder nehmen teil und wo findet was statt. Und ihr könnt euch auch selbst dort registrieren, dass ihr sagt, wir machen da auch mit, mein Haus ist offen und dann könnt ihr euch dann einklinken mit und dann wird noch ein weiterer Punkt hinzukommen, ein weiterer Ort, wo Gott erhoben wird. Also ich finde das eine ganz tolle Sache und damit komme ich auch zum Abschluss. Ich danke für euch, für euer Zuhören, danke, dass wir hier sein dürfen nochmal und Gott segne euch, dass wir wirklich weiter Frucht sehen hier, auch in Deutschland, in Europa und ja, lasst uns dranbleiben und beten. Amen.